Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem Sonntag hier im Raum, auch zu Hause an den Geräten. Und ich muss sagen, was gibt es Schöneres? Die Sonne scheint, ich sehe lächelnde Gesichter hinter Masken vor mir. Und auch ich freue mich, heute fortfahren zu dürfen in dieser Reihe mit der Geschichte, wie Gott sein Volk aus Ägypten mit starker Hand herauszieht und sich als absolut treu, mächtig und auch gnädig erweist. Und Alfred hat es in dem Psalm schon angedeutet und auch am Anfang dieser Reihe haben wir davon gehört, wie das Volk Israel in Ägypten unterdrückt und ausgebeutet wird, wie ein Genozid an Babys angeordnet wurde, was total grausam ist, und wie letzten Endes Israel nur noch schreien und klagen konnte. Und wie Gott in diesem Leid wundersam Mose als Neugeborenes bewahrte, führte und auch vorbereitete. Denn letzte Woche durften wir endlich erfahren, wieso das alles. Gott hat einen Plan. Und Gott begegnet Mose in der Wüste in einem brennenden, aber nicht verzehrt werdenden Dornbusch. Ein Wunder. Und das ist so eine beeindruckende Szene und ich bin immer wieder fasziniert davon. Mose steht dort der Heiligkeit Gottes gegenüber. Und Gott spricht auch zu Mose, dass er, der Gott seiner Väter, das Leid und Elend seines Volkes sieht. Und er gibt Mose den Auftrag, das Volk Israel aus dem Land der Ägypter hinauszuführen, in das von ihm verheißene Land, wo Milch und Honig fließen. Ja, beziehungsweise diese Verheißung bestand schon länger, denn Gott hat sie ja Abraham gegeben. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie erfüllt werden soll. Und Mose, der wurde dazu auserkoren, das Volk dorthin zu führen. Und wir wollen fortfahren, genau in dieser Situation. Also Mose hat den Auftrag bekommen, er steht immer noch vor diesem Dornbusch, barfüßig und auch das Gesicht bedeckend. Und der heutige Text, nämlich 2. Mose 3, die Verse 13 bis 22, beginnt mit einer weiteren Frage Moses. Und ich möchte noch mal kurz zwei Verse von letzter Woche aufgreifen. Denn Mose hatte schon mal einen Einwand, und zwar in Vers 11, nachdem er den Auftrag bekommen hatte. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und wir haben gehört, Lukas hat es letzte Woche gesagt, und ich denke, wir können es auch nachvollziehen. Das ist menschlich total verständlich. Mose, der je in seinen Führungsambitionen gebremst wurde, ja, von seinem eigenen Volk abgewiesen, wegen Mordes vom Pharao gesucht, jetzt als Hirte in einer tristen Wüste seit 40 Jahren, da ist nicht viel Hoffnungsgebendes für diesen Auftrag, für diese Verantwortung, rein menschlich gesehen. Aber Gott entgegnet ihm in diesem Ich will mit dir sein. Und was ist das nur für ein großartiger Zuspruch? Er, der Gott seiner Väter, der so heilig ist, dass Mose schier geblendet wird, der ist persönlich an Moses Seite, um ihm beizustehen und seine Verheißung zu erfüllen. Jetzt könnte man ja meinen, gut, wo diese Hürde ausgeräumt ist, dann kann es ja losgehen. Aber genau hier setzt unser Text ein, denn Mose treibt da noch etwas um. Genau. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich denn zu ihnen sagen? Und da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Geh hin, Versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen: Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt: Ich habe genau Acht gehabt auf euch und auf das, was euch in Ägypten angetan worden ist, und habe gesagt: Ich will euch aus dem Land Ägyptens hinaufführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und sie werden auf deine Stimme hören. Und du sollst zum König von Ägypten hineingehen, du und die Ältesten Israels, und ihr sollt zu ihm sagen: Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter, und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern, und die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Ich habe die Predigt genannt: Gott offenbart sich, und ich habe sie in 3 Punkte gegliedert, nämlich dem ersten: Gott offenbart sich in seinem Namen. Und der zweite: Gott offenbart sich in seinem Plan. Und der letzte Punkt: Gott offenbart sich uns. Und wir wollen mit dem ersten beginnen: Gott offenbart sich in seinem Namen. Wenn Mose hier in Vers 13 nach dem Namen fragt, also nochmals einen Einwand erhebt, wird ihnen das häufig schon als ein, unvernünftiges Zweifeln angekreidet. Hat Gott nicht ihm gerade gesagt, dass er an seiner Seite ist? Warum stellt er denn dann so eine Frage? Und wir sind ziemlich schnell im Verurteilen, generell, wo wir doch auch selbst so manche zweifelnde Frage stellen oder wo ein Glaubensschritt vielleicht nötig wäre, doch noch zögern und zaudern. Und ich persönlich tue mich schwer, Mose nur zu unterstellen, dass er Ausflüchte sucht. Klar fühlt der sich unwohl, ja, das ist eine riesige Aufgabe. Aber für mich ist es auch eine durchaus vernünftige Frage, zumal sie auch bedeutet, dass Mose sich irgendwie zumindest gedanklich mit der Option auseinandersetzt, zu den Ältesten des Volkes zu gehen. Denn er fragt ja nach, wie er ihnen entgegnen soll. Und es ist auch verständlich, dass diese dann nach irgendeiner Legitimation fragen werden, gerade von einem, der 40 Jahre weg war, der nie so wirklich zum Volk gehört hat. Wieso soll Gott gerade zu ihm sprechen? Zur Illustration: Ein Vater hat mir mal erzählt, er hat mehrere Söhne und einer soll zum Beispiel den Müll rausbringen. Und um diese bestimmt liebend gern angenommene Aufgabe zu überbringen, schickt der Vater einen anderen Sohn, der sagen wird, wie Brüder sind, du sollst den Müll rausbringen. Ja, was denkt ihr, wie der angesprochene Sohn reagieren wird? Vor allem, wenn es vielleicht noch der jüngere Bruder ist, der ihm das sagt. Er wird fragen: Wer sagt das? Oder vielleicht noch ruppiger. Also die Frage nach der Legitimation und der Autorität dahinter. Papa sagt das. Und dass diese Frage in dieser Situation von den Ältesten kommen könnte, ist erwartbar, denke ich. Also ich höre kein absolutes Widerstreben raus, und ich weiß nicht, Mose fragt ja auch nach dem Namen Gottes, sodass er sich vor dem Volk rechtfertigen kann. Wäre es da nicht irgendwie seltsam, wenn er sich davon erhofft, den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können? Soll er erwarten, dass Gott sagt, den sage ich nicht? Und Mose könnte dann entgegnen, na gut, dann kann ich den Auftrag auch nicht ausführen. Also ich denke nicht. Und vielleicht viel interessanter als die Beweggründe hinter dieser Frage ist die Fragestellung an sich und auch die Antwort darauf. Denn Mose fragt nicht, wie ist der Name, wie soll ich dich nennen, sondern was ist der Name? Das ist ein kleines Wort Und ich weiß, in manchen Bibelübersetzungen steht wie. Aber wenn wir die Antwort betrachten, dann erscheint was sinnvoller. Denn wie, das fragt ja vielmehr nach dem Titel oder dem Namen an sich, während was eher den Charakter oder das innere Wesen als Antwort fordert. Was ist das für ein Gott? Was verbirgt sich hinter seinem Namen? Zugegebenermaßen, wir wissen nicht viel über Moses Gottesbild zu dieser Zeit, aber wahrscheinlich kannte er ihn vor allem als einen fernen Gott, den Allmächtigen, wie er sich Abraham vorgestellt hat, aber nicht persönlich. Und auch das Volk, was so lange in Bedrängnis war, kennt ihn vielleicht nur als den Gott ihrer Väter. Und umso erstaunlicher ist, was Gott jetzt darauf antwortet, für Mose, auch für das Volk und vielleicht auch für uns. Denn er sagt, ich bin, der ich bin. Das hört sich jetzt in unseren Ohren erstmal etwas seltsam an. Ja, wir wären sehr überrascht, wenn uns jemand so antworten würde, wenn wir nach dem Namen fragen. Und es gibt auch viele verschiedene Theorien, wie diese Antwort zu lesen ist. Man kann auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich werde da sein, als der ich da sein werde. Aber wir wollen uns nicht unbedingt um diese Worte streiten, egal ob Präsens oder Futur. Klar ist, dass dieses Ich Bin ganz eng mit Gottes Eigennamen, mit diesem Jahwe, verwoben ist, auch sprachlich, was ja auch der Bundesname Gottes für sein Volk ist. Und auch wenn wir unsere Bibeln zur Hand nehmen und dort Herr in großen Lettern lesen, dann steht eigentlich dieser heilige Bundesname dort. Aus Ehrfurcht wurde er so umschrieben. Und im Großen und Ganzen hängt diese Bezeichnung, ich bin, untrennbar mit Gottes Wesen zusammen. Und das ist irgendwie unfassbar. Denn dieses Ich Bin schließt ja so viel ein. Ja? Es ist der Gott, der ist, der aus sich selbst heraus existiert, nicht geschaffen, niemanden unterworfen, einfach unergründlich. Wir können es nicht so richtig begreifen oder auch erforschen. Und Ich Bin wirkt auch irgendwie wie so ein Plankoschein, den Gott ausstellt. Und einen Einblick da hinein bekommen wir, wenn wir Jesu Ich-Bin-Worte betrachten. Zum Beispiel den Vers, der außen auf unseren Fahnen gedruckt steht. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin. Und spannend ist auch, dass das für die Juden, die das hörten, ja eigentlich ein absoluter Hinweis darauf sein müsste, wer Jesus ist, nämlich Gottes Sohn. Aber sie haben ihn nicht erkannt und für sie war es ein Affront, eine Anmaßung Jesu und Gotteslästerung. Aber wenn wir Ich Bin auch weiter betrachten, dann können wir auch diese Zeitlosigkeit sehen, die darin enthalten ist. Die Existenz von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin und ich werde sein. Letzte Woche hat Lukas schon gesagt, es ist ein Gott der Vergangenheit, gerade wenn er sich selber als Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorstellt. Und augenscheinlich ist er auch ein Gott der Gegenwart, denn er erscheint gerade Mose in einem Dornbusch. Und er ist ein Gott der Zukunft. Denn sein Name ist ewig. Von Generation zu Generation will er so angerufen werden. Und genau das soll Mose den Ältesten sagen. Und Gott ist dabei über all diese Zeit immer gleich. Eine Konstante. Er ist nicht wankelmütig, er ist beständig und unabänderlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das sehr, sehr tröstlich. Da gibt es jemanden, der über die Zeiten hinweg immer derselbe ist, der über den Dingen steht, egal was auf der Welt geschieht, was in meinem Leben geschieht, wie ich gerade bin oder mich fühle, er ist immer derselbe, auch in unserer jetzigen herausfordernden Zeit. Denn er ist auch der Gott, der da ist. Dieses Ich Bin, dieser Name ist untrennbar mit seinem Volk und der Beziehung zu ihm verbunden. Gott sagt hier, er hat die Geschicke Israels, das unfassbare Leid gesehen. Er hat nicht weggeschaut, er hat nicht geschlafen. Ja? Er hat das Rufen gehört und er antwortet, vielleicht nicht, wenn wir es erwarten, aber er tut es. Israel, die waren so lange Zeit unterdrückt und es wurde letzte Woche gesagt, das Volk musste an den Punkt kommen, wo sie erkennen, dass Gott der einzige Ausweg ist. Und dann erbarmt er sich und verkündigt Rettung. Als der Gott ihrer Väter, als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hält er an seinen gegebenen Verheißungen treu fest. Alfred hat es vorhin auch nochmal in diesem Psalm vorgelesen. Er steht zu seinem erwählten Volk. Und auch wenn Moses Frage vielleicht aus einem Widerstreben hervorging, er diese Aufgabe und diese Verantwortung irgendwie umgehen wollte, nutzt Gott sie, um Mose und auch uns, die wir das lesen dürfen, sich zu offenbaren, uns zu zeigen, wie und was er ist. Und Gott offenbart sich auch in seinem Plan. Das ist der zweite Punkt. Denn nachdem Mose jetzt also das Wesen seiner Aufgabe und das Wesen Gottes kennengelernt hat, jetzt erhielt er genauere Anweisungen, wie er seinen Auftrag erfüllen sollte, gemäß seiner Frage, was soll ich ihnen sagen, was soll ich ihnen entgegnen? Mose sollte zum einen zu den Ältesten gehen und ihnen die Erscheinung Gottes bezeugen, der ihm im Dornbusch begegnet war. Auch, dass Gott das Leid seines Volkes sieht und sich erbarmt und sie aus Ägypten erretten und in das Land der Verheißung führen will. Und dann soll er mit den Ältesten zum Pharao gehen oder auch den König von Ägypten. Nun, nachdem sich Gott als Ich Bin und als Gott ihrer Väter vorgestellt hat, lesen wir in Vers 18 vom Gott der Hebräer, was später Mose wirklich dem Pharao auch so vorbringt. Und das ist einfach auch ein Ausdruck davon, oder ein Ausdruck, den auch der Ägypter überhaupt verstehen kann. Ja? Ägypten war polytheistisch, sie hatten viele Götter mit vielen verschiedenen Namen und sie brauchten eine Zuordnung für diesen Gott. Und das war also der Gott, an den die Hebräer glaubten, beziehungsweise der mit den Hebräern ist. Und dort vor dem Pharao, da sollten Mose und die Ältesten um Erlaubnis bitten, Ägypten aus religiösen Gründen für eine verhältnismäßig kurze 3-Tages-Reise verlassen zu dürfen. Also, Gott verspricht, sie rauszuführen, aber sie bitten erstmal den Pharao. Es war eine bescheidene Bitte, die auch nicht das ganze Volk einschloss. Aber selbst in diesem Kleinen sollte die Unnachgiebigkeit des Pharaos herausgestellt werden. Er wollte dieses Volk einfach nicht gehen lassen. Denn Gott teilt Mose noch viel mehr mit. Nämlich nicht nur, was er zu tun und zu sagen hat, nein, er sagt ihm auch, was passieren wird. Und das sehr detailreich. Denn Gott weiß schon, was kommt. Er hat die Zukunft in seiner Hand und das ist ziemlich unvorstellbar. Denn er hat ja schon in Vers 18 Mose Mut gemacht, indem er ihm versprach, dass die Ältesten auf ihn hören würden. Ganz stark in Bezug auf seine Frage am Anfang. Werden die Ältesten mir glauben? Wird mir das Volk glauben? Und Gott sagt, wenn du ihnen so sagst, werden sie auf dich hören. Und vielleicht ratterten in Moses Kopf schon weiter die Rädchen. Was, wenn der Pharao nicht auf uns hört? Was soll ich dann tun? Ich, Mose. Und Gott nimmt ihm diese Frage vorweg. Er sagt ihm, dass der Pharao sie nicht ziehen lassen wird. Unter gar keinen Umständen. Und stellt euch nun Mose vor, in seiner Situation. Er soll zu dem Volk zurückkehren, das ihn verstoßen hat, auch noch als dessen Anführer, soll vor dem Pharao treten, einem der größten damaligen Herrscher, in dem Land, wo er wegen Mordes gesucht wird, und er soll Israel die Rettung verkündigen, die absolut nicht ersichtlich ist und sich in keinster Weise ankündigt. Was ist das für ein Riesenberg an Herausforderungen? Und dann dann verkündigt ihm Gott auch noch, dass der Pharao nicht auf ihn hören wird. Wieso dann das alles? Und es gibt einen Grund, einen einzigen, damit Gott seine Macht und seine Herrlichkeit demonstrieren kann. Und Israel letzten Endes erkennen muss, dass allein er sie retten kann und retten wird. Denn der Pharao, der wird sie niemals gehen lassen, durch keine Macht der Welt, durch keine starke Hand gezwungen, außer wenn Gott eingreift mit seiner noch mächtigeren Hand. Gott sagt Mose, dass er Wundertaten vollbringen werde gegen die Ägypter, die letztlich den Pharao zwingen würden, Israel gehen zu lassen. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber diese Wunder sind uns als die 10 Plagen bekannt. Also absolut übernatürliche, nicht nachzuahmende, krasse Ereignisse, wo Gottes Macht über seine Schöpfung sowie auch seine Macht über die Geschicke der Welt deutlich wird. Und nichts kann den Pharao umstimmen, nur Gott allein. Nichts kann Israel retten, außer Gott allein. Und Israel und vielleicht auch Mose müssen an diesen Punkt kommen, das zu erkennen. Was dann noch kommt, das erscheint mir fast ein bisschen wie Ironie, ja? Dass nicht nur diese Unnachgiebigkeit oder vielleicht auch der Stolz Ägyptens durch Gott gebrochen wird. Nein, Israel zieht auch noch mit Gold und Silber geschmückt aus, das sie von den Ägyptern selbst erhalten. Sie fragen und Gott bewirkt, dass Israel Gunst in den Augen der Ägypter hat. Das Volk, das sie 400 Jahre geknechtet hat, diese Weltmacht, gibt Israel eine Art Entschädigung oder auch Mitgift. Ja? Und es ist nicht nur dahingehend interessant, dass damit die Unterwerfung Ägyptens verdeutlicht wird oder es wie ein Siegeszug den Anschein hat. Vor allem zeigt es Gottes große Treue. Und er bestätigt darin dieses Ich bin, der ich bin. Ich bin derselbe wie zu eurer Väter Zeiten und ich halte mich an mein Wort. Denn wenn wir 1. Mose 15 aufschlagen, wo wir übrigens auch die Verheißung des Landes an Abraham finden. Da lesen wir in Vers 13, dass Gott zu Abraham sagt, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Genau das ist die Zeit Israels in Ägypten. Und es geht weiter in Vers 14, aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und wir dürfen hier erkennen, dass der Herr, der Gott der Väter, Wort hält. Und dass er seine Verheißung an Abraham in jedem noch so kleinsten Detail erfüllen wird. Die Überschrift über diesen Punkt hieß ja, Gott offenbart sich in seinem Plan. Denn nachdem er sich als Ich Bin vorstellt, fährt Gott fort und lässt weitere Wesenszüge erkennen, indem er Mose den Fortlauf der Dinge unterbreitet. Man muss vielleicht jetzt etwas zwischen den Zeilen lesen, aber in Kapitel 3, da erfahren wir so viel über Gott und sein Wesen. Wir dürfen erkennen, dass Gott heilig, unausforschlich und ewig ist und dass er immer derselbe war, ist und bleiben wird. Und dass er kein ferner Gott ist, sondern persönlich nahbar, dass er hört, wenn man ruft. Er hat gehört, als Israel zu ihm schrie. Und der Herr sieht und weiß auch alles, auch das, was geschehen wird. Nicht immer tut er es kund, nicht wie bei Mose. Aber er hält alles in seiner Hand, denn Gott hat einen Plan und auch die Macht dazu, diesen Plan umzusetzen. Gott hat verheißen, dass Israel in Knechtschaft sein wird. Das war kein Ausrutscher, es war Gottes Plan. Und dass er allein es daraus erretten wird, zu seiner Herrlichkeit. Und durch seine Macht und seine Schöpfung über seine Schöpfung kann ihm dabei auch niemand widerstehen, auch nicht der mächtige Pharao oder sonstige Gewalten. Ich habe hier nochmal zusammengefasst, was wir für Eigenschaften Gottes aus diesem Text heraus beleuchtet haben. Gott ist heilig, ewig, herrlich, nicht zu ergründen, unwandelbar, persönlich erfahrbar, barmherzig und gnädig, allwissend, allmächtig, souverän. Und es gibt noch viele weitere, denn diese Liste ist absolut nicht vollständig und Gottes Wesen ist keineswegs erschöpft. Es hat noch so viele weitere Facetten. Und wenn man sich vielleicht tiefer damit beschäftigen möchte, da kann ich nur das Buch von Andreas Münch empfehlen, Der wahre Gott der Bibel, ein Studienbuch über Gottes Wesen und Werke. In diesem Buch beschäftigt er sich in, ich glaube, über 20 Kapitel, ja, mit den Eigenschaften Gottes und beleuchtet diese näher, wie wir sie aus dem Wort, aus Gottes Wort erfahren. Vor allem auch im Hinblick auf seine Souveränität und seinen Heilsplan. Und es ist so wertvoll, Gott immer näher und besser kennenzulernen und das auch von Anfang an. Das gibt es auch für Familien. Das Buch Die Eigenschaften Gottes erklärt von Nicholas Joy, in dem für Kinder gut verständlich viele Wesenszüge Gottes einfach vertieft werden. Und ich habe schon draußen gefragt, wir haben es leider nicht in der Bibliothek, aber mir wurde zugesichert, wir haben noch bessere Bücher in der Bibliothek zum Wesen Gottes. Und auch haben wir vor geraumer Zeit auch im 20 Plus eine Reihe zu ausgewählten Eigenschaften Gottes gehalten, bei dem die einzelnen noch einmal tiefergehend bearbeitet wurden. Und wer da Interesse hat, der kann sich vielleicht bei Daniel Vogelsang melden. Ja, kann sich bei Daniel Vogelsang melden. Und wenn wir uns eingehend mit Gott und seinem Selbst, seinem Wesen und seinen Eigenschaften auseinandersetzen, dann wird sich für uns immer mehr ein Gesamtbild Gottes auftun und uns dadurch zu einem tieferen Verständnis seiner Herrlichkeit führen. Und Gott zu kennen, das ermöglicht ja erst, ihn dafür anzubeten, wer und was er ist. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Gott offenbart sich uns. Denn das alles, was wir jetzt gehört haben, das ist auch für uns relevant, nicht nur für das Volk damals. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 15 an Timotheus, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Mit anderen Worten, das, was Gott Mose hier sagt, was Gott an seinem Volk wirkt, ist auch für uns von Bedeutung. Denn wie Paulus schreibt, durch Jesus Christus, Gottes Sohn, dürfen auch wir Errettung erfahren. Errettung wovon? Bei uns verhält sich es nämlich ziemlich ähnlich wie beim Volk Gottes in Ägypten. Auch wir sind in Sklaverei geboren. Das fällt uns vielleicht nur nicht so auf. Ja, viele werden sagen, ich diene doch niemanden, also ich bin kein Sklave und eigentlich geht es mir ganz gut. Und vielleicht wirkt es äußerlich so, aber die Wahrheit ist, dass wir der Sünde untertan sind, dass etwas zwischen uns und Gott steht. Wir haben letzte Woche in Vers 12 gelesen, dass Israel aus Ägypten errettet wurde, um Gott zu dienen. Und denkt an diesen Gott, der sich uns vorstellt, was wir gerade gehört haben, dieser Gott, der alles erschaffen hat, dich und mich, und der absolut heilig ist. Meine Frage ist, wem dienst du? Ja? Wenn nicht diesem Gott, dann gibt es nur eine andere Alternative, nämlich der Sünde. Und das trennt uns von Gott. Und in letzter Konsequenz bedeutet das unseren ewigen Tod. Doch Gott hat auch dafür einen Plan. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat schon eine Exit-Strategie bereit. Ja? nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und die Frage, die sich stellt, ist, glauben wir das? Glauben wir das, dass Gott uns wie Israel aus Ägypten befreien will und kann und folgen ihm nach? Oder bleiben wir dort? Aber auch für uns, die wir das im Glauben schon annehmen durften, stellt sich die Frage, haben wir im Blick, wie wohltuend, wie hoffnungsvoll es ist, einen so unwandelbaren Gott zu haben? Glauben wir daran, dass er alles in seiner Hand hält? Forschen wir in seinem Wort, dass er sich uns offenbaren kann in all seiner Herrlichkeit, Macht und Stärke? Und rechnen wir mit ihm? Egal, vielleicht wie unsere Umstände aussehen mögen, egal welchem Leid wir vielleicht ausgesetzt sind, ob wir unter den Umständen dieser Pandemie leiden, ob wir unsere Arbeitsstelle verloren haben, vielleicht einen geliebten Menschen betrauern, einem rebellischen Kind hinterhergehen, uns einsam und niedergeschlagen fühlen, wir dürfen Gott anrufen, wie das Volk es getan hat. Und er ist da und hört seine Kinder. Auch wenn hier nicht alle unsere Probleme gelöst werden, wenn wir nicht alles verstehen oder das Gefühl haben, Gott lässt auf sich warten, 400 Jahre lang. So gilt doch zu guter Letzt, was Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 schreibt. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und das soll kein schwacher Trost sein. Das ist das gelobte Land, das Gott uns verheißt. Amen. Und wir wollen im Folgenden nun noch vor unseren Gott treten und in einigen Liedern ihn anbeten und loben. Und das soll ein Ausdruck unseres Dankes sein für seine Herrlichkeit und auch seine große Barmherzigkeit an uns.